Ja, guten Morgen, Gemeinde. Ich hole mir gerade den Flipchart erst noch ein bisschen näher. Dankeschön, Susi. Ja. Warte mal, hält der mal.
Was ich die Füße?
So, okay, gut so. So, dankeschön. Ja, ich würde gerne erst noch mal beten. Ja, Herr Jesus, ich preise dich und ich danke dir für den heutigen Morgen, Herr. Ich danke dir, dass ich heute Morgen das Wort bringen darf. Ich danke dir, ja, Herr, dass das Wort auch in die Herzen fällt, dass du meinen Mund übernimmst, dass du, ja, mein Herz ganz übernimmst und die Dinge wirklich, ja, sagst, die du willst, Herr. Und dafür preise ich dich und ich ehre dich und ich danke dir, dass, ja, dass es wirklich Veränderung geschieht und dass wir nach der Predigt ein Stück, ja, weiter vorangehen, wie es halt vorher der Fall war. Dafür danke ich dir. In Jesu Namen. Amen. Ja. Meine Predigt heute Morgen, die heißt Wider alle Umstände. Wider alle Umstände. Ich weiß nicht, kennt ihr Umstände? Umstände, ich habe das Wort für mich mal so ein bisschen auseinandergenommen und Umstände, in dem Wort umständisch ist ja auch ein Wort drin oder ein Begriff drin und dieser Begriff, der heißt Stände, oder? Stände, das heißt, wenn ich jetzt hier bin und jetzt gibt es Umstände in meinem Leben. Kleine Umstände, allerlei Umstände, wir alle haben Umstände, oder? So, und jetzt ist es so, wenn die Umstände, an die wir uns so gewöhnt haben oder die uns so viel Sicherheit gebracht haben und die uns Halt und Unterstützung gegeben haben, wenn diese Umstände in irgendeiner Weise bedroht werden, dann kann es sein, dass die Umstände sehr groß werden. Habt ihr das schon mal erlebt? Dass die Umstände sehr groß werden können. Und wenn ihr das jetzt hier so seht, wenn ich das jetzt bin, dann sind die Umstände unter Umständen größer als ich. Manchmal sind die Umstände aber auch klein. Und wir haben nur den Eindruck, sie wären so groß. Und wir denken darüber, sie wären so groß. Aber in Wahrheit sind sie eigentlich doch ganz klein geblieben. Also kommt es auch oft noch mal so ein Stück auf unsere Einstellung an, auf unsere Gedanken an. Wie sehe ich oder wie betrachte ich jetzt die Stände in meinem Leben? Das ist ja immer so eine Frage des Betrachters. Und wie viel bedeuten mir tatsächlich diese Umstände und was ist da so bedeutend geworden? Und die Frage, die wir uns ja stellen können, wenn diese Umstände, die uns sonst ja auch manchmal scheinbar Sicherheit und auch Halt geben, plötzlich nicht mehr da sind, umfallen, wenn alles in unserem Leben scheint zusammenzukrachen, wertvolle, wichtige Dinge, sei es finanzielle Sicherheit, sei es die Familie, sei es Krankheit, dass eine Krankheit dich überfallen hat, sei es beispielsweise auch eine Arbeitslosigkeit, was immer es sein mag. Und dann kann es sein, dass diese Umstände plötzlich zu, ja, Riesen werden. Dass sie riesig vor uns stehen. Und dass wir glauben, wir könnten diese Umstände überhaupt gar nicht mehr überbrücken. Diese Umstände können auch, heute Morgen ist auch schon mal das Wort gefallen, Enttäuschung. Diese Umstände können auch Enttäuschung mit sich birgen, also enttäuscht, dass das oder das oder das oder jenes passiert ist. Gott, wo bist du eigentlich? Warum hast du das jetzt nicht anders gemacht? Ich habe mir das doch eigentlich so ganz anders gewünscht. Gott, wo bist du jetzt eigentlich? Auch Enttäuschung kann da sein. Es können sogar Vorwürfe entstehen gegenüber Gott. Auch das ist möglich. Ja, und ich bin immer noch in der Einleitung. Und die Frage ist, wenn das in unserem Leben so ist, fällt, wer sind wir denn da noch? Haben wir oft auch teilweise auch unsere Identität an den Umständen gemessen, an dem, was um uns herum ist? Was wird uns dann in dem Moment noch tragen? Und wenn Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, und wir glauben das zu 100%,
dann können die Umstände nämlich auf ihre wirkliche Größe zusammenschrumpfen. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und dem kann man nichts mehr zufügen. Das ist einfach Punkt. Das gibt nichts anderes. Aber dennoch ist es so, dass wir manchmal unsere Umstände größer machen. Steht der Flipchart hier vor dem Teil? Müsste man dann, Moment mal. Nee, das ist auch, dann sieht die Reihe, die das sind nicht. Ich glaube, ich stelle ihn doch wieder dahin. Ist gut? Ja? Okay. Gut. Ja, und ich hatte so einige Umstände in den letzten 2-3 Jahren, die massiv waren. Das werde ich euch gleich auch mal erzählen. Und diese Predigt, die soll euch heute segnen, die soll euch so richtig mächtig segnen und auch so ein Stück auch nochmal Impulse geben, wie ihr Umstände unter eure Füße bekommen könnt. Und mir persönlich hat auch ein Lied ganz arg immer geholfen, Umstände unter die Füße zu bekommen. Es war Silvester 2014. Dramatisch in meinem Leben, ganz schwierig, erzähle ich euch vielleicht nachher nochmal, was da so war, ganz schwierig. Ich weiß, die Raketen gingen hoch, die Lichter gingen an und in mir war eine unendliche Traurigkeit und Weinen und was auch immer. Und einen Tag später hat mir ein guter Freund ein Lied geschickt und dieses Lied, das will ich euch jetzt einfach mal zeigen und auch mal vorspielen. Da hole ich dann den Flipchart dann doch nochmal weg. Geht das so? Ja, oder stellen wir weg, ja. Das will ich euch jetzt einmal zeigen, weil das ist auch das, was ich euch wünsche, dass wenn ihr so nach der Predigt nach Hause geht, dass ihr das, was ihr jetzt so hört oder seht, in eurem Herzen ganz tief tragt. Ja, Gott segne dich. Gott segne euch, Gott segne uns alle und auch jetzt die Livestream-Zuhörer, die sind mir gerade noch, ja, Gott sei Dank so eingefallen, dass wir ja auch noch unsichtbare Zuhörer haben. Ihr sollt auch so ganz, ganz gut gesegnet sein. Ja, und das ist das, was Gott für uns will. Und das ist das, was wir manchmal nicht mehr sehen, wenn diese Stände in unserem Leben so groß werden. So, und jetzt habe ich etwas so erkannt in den letzten paar Jahren noch tiefer. Ich denke, das wissen viele von uns auch, aber manchmal ist es nicht so klar. Wenn du erkennst in deinem Leben, dass die meisten Umstände, die du hast, und die meisten Gedanken, die ich denke sowieso, aber die meisten Umstände, die kommen, dass sie selbst gemacht sind. Dass vieles von dem, was wir erleben, dass da nicht unbedingt der Teufel dran schuld ist, sondern unsere Entscheidungen, wie wir entschieden haben, führen dann zu bestimmten Umständen, die in unserem Leben passieren und dass wir die selbst gemacht haben. Dann habe ich bei mir festgestellt, dass in dem Moment auch jede Opferrolle fällt. Du fühlst dich nicht mehr als Opfer. Du armest oder sowas in der Richtung, sondern du selber hast mit dazu beigetragen teilweise, dass diese Dinge so kommen. Und vielleicht kennst du das auch, du bist gerade in einer schweren Situation und bei anderen läuft es super. Die haben einen super Job, denen geht's ganz gut, du hast vielleicht gerade eine finanzielle Not oder deine Arbeit verloren. Die sind alle gesund und du bist krank oder ja was auch immer in welcher Richtung. Und in dem Moment können auch Gedanken kommen, guck mal da, die werden mehr gesegnet als ich oder denen geht's besser als mir oder guck mal, die fahren in Urlaub, ich kann jetzt nicht in Urlaub fahren oder was auch immer. Solche Gedanken können kommen und dahinter steht auch oft dann so diese Opferrolle, die da dranhängt, oh ich armes oder mir geht's so schlecht und den anderen geht's gut und vielleicht auch noch ein bisschen Neid und Neid ist nicht von Gott. Und wenn ich aber erkenne, dass ich verantwortlich bin für das, was mir gerade passiert, zumindestens welche Haltung ich einnehme zu dem, was mir gerade passiert, dann kann ich mein Leben halt übernehmen und kann meine Wahrnehmung und auch meine Haltung zu etwas verändern. Und was ich für mich erkannt habe, dass darin in der hundertprozentigen Verantwortung übernehmen der Situation, wie sie gerade ist und wie ich drüber denke, dass darin die Freiheit liegt. Die Freiheit, die Gott uns gegeben hat, nämlich die Freiheit der Wahl. Die Freiheit, in jedem Moment zu denken, zu wählen, was will ich denken. Und ich spreche es nochmal aus, Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und da gibt's nichts dazu zu fügen. Du kannst in dem Moment, wo du hast du die Wahl und du kannst annehmen, unser Pastor hat mal gesagt, Schwalben fliegen um deinen Kopf. Aber ob du sie nimmst, die Eier oder die Gedanken, die dir diese Schwalben geben, das liegt an dir. Niemand sonst kann entscheiden. Wenn du manchmal Familien siehst, dann siehst du zum Beispiel Familien, die haben Kinder und das ist eine schwierige Familie, wo viel drunter und drüber geht, aber das eine Kind macht's genauso wie die Eltern und das andere Kind studiert und wird Arzt. Was ist der Unterschied? Der Unterschied sind oft die Entscheidungen oder die Gedanken, die ich getroffen habe. Und meine Frage, die ich dir jetzt stelle, könnte es denn sein, dass deine momentanen Umstände, die du vielleicht jetzt im Moment als bedrohlich wahrnimmst, sich dieser Wahrheit beugen müssen? Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, wenn du nur mich siehst. Ja, dass Angst und Bedrohung die Umstände für uns dann ja loslassen und die Umstände für uns unbedeutend sind. Und es ist nur deine und meine Entscheidung, die den Umständen tatsächlich die Bedeutung geben. Und du kannst in jedem Moment anders darüber denken. Bitter oder better. Also bitter zu werden oder halt die Chance halt zu nutzen und besser zu werden. Dankbar oder undankbar. Eins von zwei. Du hast die Wahl. Du kannst wirklich wählen. Da liegt ja die große Freiheit für uns Menschen drin. Und in 1. Petrus 5, Vers 8, da heißt es, seid nüchtern und besonnen und wachsam, der Teufel, euer Todfeind, schleicht umher wie ein brüllender Löwe. Ich sag mal, er brüllt dich an, oh, der Umstand ist so schlimm und schau doch mal hier hin, guck mich doch jetzt hier an mit diesem Umstand um euch herum und er wartet darauf auf ein Opfer, das er verschlingen kann. Das haben wir auch schon öfter gehört, der Teufel kann nicht jeden verschlingen. Der kann nur den verschlingen, der sich möglicherweise jetzt von irgendwelchen Ständen oder Umständen in seinem Leben umzubringen. Ja, und eins ist auch ganz klar, in Johannes 10, Vers 10 heißt es, der Teufel ist gekommen, um zu stehlen und zu schlachten und umzubringen. Und die Frage ist jetzt, auf wen will ich gucken? Und ich habe mal noch mal so ein bisschen gegoogelt und Diabolo heißt ja Durcheinanderbringer. Diabolo heißt auch Entzweier. Also er bringt nicht nur alles durcheinander möglicherweise in deinem Leben, wenn du auf die Vielfalt auch von Umständen guckst. Du kannst ja gebunden sein an alles und jenes. Er bringt alles durcheinander in deinem Leben, auch deine ganze Gedankenwelt. Und er entzweit auch. Er entzweit Beziehungen, er entzweit Freundschaften, er entzweit Familien. Das ist das große Ziel, was er halt will. Und er bringt dich dann dazu, das zu denken, was dann zu Durcheinander führt, wenn du nicht wachsam bist und die Verantwortung für deine Gedanken übernimmst. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, wenn wir uns darauf einlassen und nicht über kurz oder lang einen Stopp ziehen, dass deine Entscheidungen dann halt oder zu falsche Prioritäten dann eine fatale Saat aussehen. Und jede Entscheidung, die wir treffen, ist eine Saat. Also jede Entscheidung. Also wenn ich mich heute für etwas entscheide, hat es einen Preis. Immer. Egal, ob ich mich für die Seite oder für die Seite entscheide, es hat immer einen Preis. Und auch jedes gesprochene Wort, was du aussprichst, hat eine Saat in sich. Und die Saat ist ja so ein kleines Körnchen, aber wenn so ein Körnchen in die Erde fällt, was passiert? Es erwächst ein großer Baum oder eine Pflanze oder was auch immer und die bringt Frucht. Und die Frucht, die du durch deine Entscheidungen und deine Worte triffst, ist immer größer als die Saat. Also das, was du gesät hast, ist kleiner als das, was du später erntest. Die Frucht in beiden Bereichen, im Guten wie im Schlechten, ist immer größer als die eigentliche Saat, die du gesät hast. Ist schon krass. Das hat mir auch dieser Gedanke so ein Stück Ehrfurcht gegeben über die Worte, die ich spreche. Über die Gedanken, die ich denke, zu überlegen, will ich wirklich diese Frucht haben, will ich diese Frucht einfahren, die mir jetzt diese Gedanken möglicherweise oder diese Haltungen oder diese Worte, die ich spreche, halt denken kann, halt geben kann. Und Gott hat dir aber alles unter deine Füße gegeben. Das ist das, was er wollte. Gott will, dass du und ich, dass wir durch unsere Worte, durch unsere Haltungen, durch unsere Gedanken in unserem Leben herrschen. Das ist das, was Gott eigentlich will. Und weißt du, wann du das kannst? Wenn du Verantwortung übernimmst. Solange du denkst, du bist ein Opfer, du kannst dies oder das oder jenes nicht, oder du bist schutzlos, ohnmächtig, was auch immer, dann kannst du diese Verantwortung oft gar nicht übernehmen. Und ich glaube daran, dass wir viel mehr dafür verantwortlich sind, was gerade in unserem Leben so läuft, als dass wir denken. Ich glaube, Gott hat uns ja alles gegeben. Er hat uns ja unsere Zunge gegeben, er hat uns die Macht gegeben, er hat ja alles getan. Jesus hat ja gesagt, es ist vollbracht. Es ist vollbracht, er hat dir ja schon alles gegeben. Und da kommt es jetzt wirklich nochmal drauf an, wie gehst du tatsächlich mit dem, was er dir gegeben hat, um. Und er lässt dich auch letztlich oder uns alle unseren Preis bezahlen. Unsere Konsequenzen lässt er uns bezahlen. Dafür hat er uns ja auch freigelassen. Sicherlich tut er, die Iris hat letztens sowas Schönes gesagt, wie bei so einem Navi, ne? Du wirst gesteuert, wenn du jetzt eine falsche Entscheidung triffst und du fährst dann doch falsch und dann bringt das Navi dich ja irgendwie über Umwege wieder zurück. Sicherlich macht Gott das auch so, wenn wir uns ihm hingeben, dass er uns auch wieder zurück auf die richtige Spur bringen, wenn wir offen sind für ihn und auch Verantwortung übernehmen, aber trotzdem dieser Umweg, den wir gegangen sind, dieser große Umweg, den wir möglicherweise gehen, das können Jahre sein, das können Monate sein oder es kann auch ein sehr schmerzhafter Weg sein, wenn wir nicht auf das Navi hören, was es uns sagt, wo wir hinfahren sollen. Ja, und du kannst dich entscheiden, entweder das Angebot des Teufels zu nehmen oder das Angebot Gottes halt zu nehmen. So, und im zweiten Teil, ich bin jetzt im zweiten Teil der Predigt da, wollte ich euch ein bisschen was erzählen von meinem Leben. Wollte euch mal ein bisschen was erzählen über meine Stände, die so rumstehen oder rumgestanden sind oder teilweise noch rumstehen. Ja, ich wollte euch erstmal erzählen so ein bisschen was, wo komme ich her, wer bin ich, wie bin ich groß geworden. Also ich bin geboren 1960. Und da war's ja zu der damaligen Zeit so, dass die Eltern oft auch aus dem Krieg noch so kamen, ne? Es waren Kriegskinder, beide Eltern von mir waren Kriegskinder. Und dementsprechend auch haltlos. Also meine Mutter war aus dem Kinderheim geholt worden irgendwann und mein Vater hatte auch seinen Vater verloren und musste dann schon relativ früh seine Familie versorgen. Das heißt, es waren zwei absolut verletzte Kinder, meine Eltern. Und meine Mutter war 18, als ich auf die Welt kam, also auch sehr jung und sie konnte in keinster Weise für mich da sein. Es ging einfach nicht. Und dann habe ich so es relativ früh gelernt, dass ich alleine bin, dass da niemand ist, der irgendwie auf mich aufpasst. Dazu kamen dann in unserer Familie halt auch noch viel Aggression und auch Schläge. Ich bin also als Kind auch sehr viel geschlagen worden. Das kam auch noch dazu. Also ich kann so offen darüber sprechen, weil das alles vergeben ist. Also ich war da schon, kann man sagen, heute würde ich sagen, ein misshandeltes Kind. Und ich habe etwas gelernt, immer in einer Halb-Acht-Stellung zu leben. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so aufpassen zu müssen, was passiert als nächstes. Da konnte ich auch relativ früh immer in die Gesichter der Leute gucken. Und wenn die ein bisschen komisch geguckt haben, habe ich immer gedacht, ich bin schuld. Also ich habe oft so mich dann auch so als der Nabel der Welt gefühlt, habe dann auch sehr viel Halt zu der damaligen Zeit im Essen gesucht, war ein ziemlich übergewichtiges Kind. Ja, und ich hatte viel Menschenfurcht, wollte immer gut sein. Als Jugendliche war ich dann relativ schlank und war auch dann ziemlich gut aussehend. Und dann gab's natürlich auch Jungs und sowas alles in meinem Leben. Und die haben mir dann endlich mal so ein bisschen Bestätigung gegeben, das, was ich nicht gekannt habe, dass ich überhaupt einen gewissen Wert habe. Und ich habe mein Leben kaschiert mit gutem Aussehen damals als junge Frau oder halt auch meine Minderwertigkeit kaschiert, auch mit Leistung. Weil wenn ich bei meinem Vater gewinnen konnte, konnte ich es nur mit Leistung. Er war auch selbstständig und hat mir das einfach beigebracht, Leistung muss sein, sonst bist du nichts wert. Und so wie man ist, so schafft man auch und all solche Sachen, ihr kennt das ja, schaffen und all diese Dinge waren immer sehr wichtig. Ja, und dann war ich auch relativ erfolgreich in dem, was ich gemacht habe. Und sind meine Eltern, ich komme aus dem Saarland, und meine Eltern sind dann hier in Westerwald gezogen, und da wollte ich auf gar keinen Fall hin, ich wollte nicht hierher. Und ich hatte zu der damaligen Zeit, da war ich erst 17, hatte ich einen Freund im Saarland und habe dann, das war dann so eine Notheirat, habe dann geheiratet und war dann mit 18,5 so etwa schon Witwe. Weil da war ein Autounfall, das wäre sicher auch sowieso nicht gut gegangen, aber dann war ich schon Witwe in dem Alter. Und dann bin ich dann doch wieder zu meinen Eltern hier in Westerwald. Gott sei Dank bin ich heute hier. Und dann habe ich in der damaligen Zeit meinen Mann kennengelernt, das heißt den Papa von Andreas und von Christian. Und bei ihm war es genauso. Also wir waren beide zwei sehr verletzte, unfertige Kinder, die voneinander etwas erwartet haben, was es sich hätten nie geben können zu der damaligen Zeit, weil wir hatten ja auch Jesus nicht. Und in der Zeit war ich aber auf der anderen Seite auch wieder selbstständig, schon sehr früh und auch sehr erfolgreich. Und habe zu der Zeit auch sehr viel erlebt. Ich habe sehr viel Geld verdient, auch schon ganz früh, so mit 20, 25, so in dem Alter, sehr viel Geld verdient. Ich habe große Reisen gemacht. Ich habe damals in einer Firma im Außendienst gearbeitet, war da unter den besten Verkäufern und so weiter von ganz Deutschland und habe da sehr viel, das war ja mein ganzer Aufbau, Ruhm und Ehre und Ansehen, und damit habe ich mich ja genährt. Das war ja das, weil ich ja geglaubt habe, ich bin nichts wert. Ja, und so bin ich dann groß geworden. 1989 habe ich dann meine eigene Firma gegründet. Mein Vater ist 87 gestorben. Das war für mich so ein extremer Einschnitt in meinem Leben, weil er war ja der, an dem ich mich so orientiert habe. Und als er dann gestorben war, fing eigentlich so ein bisschen auch schon die Suche nach dem Sinn des Lebens bei mir an, weil ich gedacht habe, es kann so nicht sein. Man hat hier so viel aufgebaut, plötzlich ist man tot. Wozu? Ne, wozu das alles? Und war ich parallel auf der einen Seite auf diesem Erfolgstrip, auf der anderen Seite aber auch eine sehr, sehr, sehr schwere Ehe. Also es war schwierig zwischen meinem Mann und mir. Und auf der anderen Seite auch so ein Gefühl, so ein bisschen in die Esoterik zu gehen und zu lernen, ach ja, da bist du ja irgendwie dein eigener Gott. Also zu machen, was du willst, und du bist jetzt dein eigener Gott. Ja, und dann ging unsere Ehe leider schief. Wir haben uns dann 1991 getrennt. Und wenn du kein Christ bist, ist das irgendwie so ganz normal, wenn man sich trennt, als wäre, ja, es ist halt so, ne? Und der andere ist ja auch dann schuld, warum er sich getrennt hat, eigene Verantwortung, warum das jetzt auch so gekommen sein könnte, übernimmst du nicht in dem Moment. Und in dieser Phase habe ich dann in einem Malta-Urlaub meinen Mann kennengelernt, den Charlie. Und das war so eine Zeit, da war ich beseelt von vielem Geld, was ich verdient hat, viel Erfolg, und habe auch gut ausgesehen. Und das war so eine Zeit. Und dann ist mein Mann halt auch mit nach Deutschland gekommen, damals. Ist mit nach Deutschland gekommen, und das hat sich dann auch später, wir haben dann 1994 geheiratet, das hat sich dann als sehr schwer erstellt, weil wenn du kommst in eine Familie, die auch zerrüttet ist, ich und meine beiden Söhne, und du kommst dann auch in eine Patchwork-Familie hinein oder bist dann in einer Patchwork-Familie, das ist nicht einfach. Das hat sich als sehr schwierig erstellt. Ich habe dann in 1995 meinen dritten Sohn bekommen, den Manuel. Und dann plötzlich ist vieles gebröckelt. Es ist alles abgebröckelt. Nach der Geburt von Manuel war auch die Beziehung zwischen mir und zwischen meinem Mann sehr, 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 sehr schwer, ganz schwierig. Und alles ist gebröckelt. Plötzlich ist mein beruflicher Erfolg gebröckelt. Es ist die Firma gebröckelt. Es gab damals solche Gesetzesentscheidungen, dass ich ganz viel verloren habe. 1999 stand ich dann vor einem einzigen Scherbenhaufen. Scherbenhaufen, also meine Ehe kaputt. Mein Mann ist zu der Zeit zum ersten Mal ausgezogen. Und das war der Punkt, wo ich Jesus kennengelernt habe zu der damaligen Zeit. Das war so der entscheidende Punkt, als ich Jesus kennengelernt habe. Jetzt bin ich schon weiter vor. Und ich möchte euch jetzt nochmal eine Bibelstelle sagen. Jeremia 17, Vers 5, so ist es mir ergangen. So spricht der Herr: Verflucht ist der Mann, der sich auf Menschen verlässt und hält sein Fleisch für seinen Arm und mit seinem Herzen vom Herrn weicht. Der wird sein wie eine Heide in der Wüste und wird nicht sehen den zukünftigen Trost, sondern bleiben in der Dürre der Wüste, in einem unfruchtbaren Land, wo niemand wohnt. Und das war genau die Wahrheit, die ich erlebt habe. Das war genau dieser Punkt. Und dann ist Jesus in mein Leben gekommen. Aber die ursprüngliche Saat, die ich gesät habe, wisst ihr, da geht auch am Anfang, auch wenn du dich jetzt bekehrst, auch einige Jahre später, geht auch noch Frucht auf. Ja, und die Frucht ist immer mehr als die ursprüngliche Saat oder die Kleinigkeit, die du vielleicht gemacht hast. Jede kleine Sünde, die wir tun, wo wir nicht Buße tun, wo wir nicht umkehren, wo wir nicht Wiedergutmachung leisten, wenn es möglich ist, hat am Ende möglicherweise eine riesengroße Frucht für uns. Ja, und dann kam die Suche nach Gott. Und dann war es natürlich so, dass sich jetzt hier an unserer Ehesituation wirklich nicht viel geändert hat. Das Einzige, was sich geändert hat, das war ich. Und ich konnte jetzt meine Entscheidung ändern, halt meinen Mann anders zu sehen, als ich ihn vorher sehe. Das die Möglichkeit hatte ich. Und das war auch damals so ein Punkt, wo ich das Gefühl habe, dass es gut ist, wenn wir wieder zusammen sind. Es ist nicht in Ordnung, getrennt zu sein. Und das haben wir dann auch gemacht. Und ich hatte zu der Zeit also auch viele, viele, viele Geschwister, die mit mir gebetet haben, die das alles durchgebetet haben, warum das auch wirklich dann auch einigermaßen ganz gut ging. Und ich habe damals etwas gelernt durch diesen Zerbruch auch, den ich erlebt habe. Wisst ihr, vielleicht kennt ihr das auch, der eine oder andere, ich habe mich immer entweder ein bisschen stärker gefühlt als jemand oder schwächer. Es war immer, ich war entweder größer wie jemand, gefühlt größer, oder ich war kleiner als jemand. Aber in Beziehungen gab es kein klares Gegenüber. Und das hat Jesus mir beigebracht in den Jahren, dass ich bin wie jeder andere. Ich bin nicht größer, ich bin nicht kleiner, keiner von uns ist größer und kleiner. Wir sind alle gleich, es gibt keinen Unterschied. Und das hat mich dann auch so in den Jahren, in den ersten Jahren, als ich Christ wurde, so genährt, weil endlich konnte ich mich aus der Beziehung nähren. Ich war immer derjenige, der größer war, der immer anderen geholfen hat. Ich sage jetzt, wenn ich mich größer mache als andere, dann kann auch helfen unter Umständen eine Sünde sein. Wenn ich es aus dieser Position heraus mache, weil mir diese Position möglicherweise Sicherheit gibt. Wenn ich mich größer fühle als andere, habe ich ja alles im Griff. Und ich habe ja immer alles im Griff gehabt oder habe immer geglaubt, alles im Griff zu haben. Und diese Position des Helfers ist immer schöner wie die Position des Nehmens. Die andere Position, die muss ich schwerlich lernen, oft heute noch, so zu nehmen und anzunehmen. Das ist die andere Position. Aber beide Positionen haben Stolz. Hier ist Scham, was denkt der andere über mich, weil ich so schwach bin? Da steht Stolz dahinter und hier steht auch Stolz dahinter. Bei beidem steht Stolz dahinter. Aber dieses mit Geschwistern zusammen zu sein und eins zu sein und nicht mehr größer zu sein, das war eine große Nahrung für mich. Ja, und dann habe ich 2002, da war ich schon 42, ein ganz großes Geschenk bekommen, nämlich meinen Sohn Julian, der ist damals auf die Welt gekommen. Ja, und zu der Zeit war es auch so, durch die Patchwork-Familie, durch das, was meine Söhne auch erlebt haben, durch das, was halt kam, waren halt meine großen Söhne beide, der Christian und auch der Andreas, sie hatten beiden mit Drogen zu tun. Und ich meine, die meisten oder viele von euch wissen das ja. Und waren beide, es ging ziemlich bergab, da habe ich auch sehr gelitten drunter unter dem Ganzen. Aber ich hatte Gott zu der Zeit, ich konnte beten und ich habe sehr, sehr viel gebetet für meine Söhne. Und Gott hat mir auch die Bestätigung gegeben, dass meine Söhne beide wieder auf die Füße kommen. Ich hab's gesehen, er hat mir Bilder gegeben und das hat mir sehr viel Hoffnung gegeben. Und ich konnte beten und letztendlich war das dann auch so. Ich wusste, dass Gott meine Söhne berühren wird und auch wieder wirklich stabil herstellen wird. Ja, und das war dann auch tatsächlich so und das ist ja natürlich auch das größte Geschenk. Ja, ich weiß ja nicht, ob ihr das wisst. Heute ist es so, dass meine beiden großen Söhne sind ja bekehrt und ich habe jetzt 7 Enkelkinder. Das ist doch eine super Frucht, oder? Oder krieg jetzt 7 Enkelkinder bald. Also 5 sind schon da, 2 kommen jetzt noch. Und das ist natürlich ein unglaubliches Geschenk. Ja, dann kam für mich eins das Allerschönste und das oder damit das Wichtigste, was war, wofür ich auch gebetet habe, war dann, dass 2007 mein Mann Charlie sich bekehrt hat. Das war für mich dann, da ging natürlich ein ganz großer Traum in Erfüllung, das, was ich gedacht habe und ja, und wie ihr das halt auch gesehen habt, der Mensch hat einen freien Willen, man kann sich entscheiden, wie man möchte, hat er sich später zum späteren Zeitpunkt halt auch nochmal anders entschieden, was also auch sehr selten ist und auch so in der Form eigentlich seltener vorkommt. Ja, aber es ist halt vorgekommen. Und in dem Moment war für mich natürlich auch, das war jetzt ja gerade ein paar Jahre her, auch dieser große Traum der gesunden christlichen Familie zerstört. In dem Moment war der zerstört. Das hat auch mich und meine Familie sehr zerrüttet in den letzten zwei, drei Jahren. Es hat unsere Familie und auch mich sehr erschüttert, das Ganze, weil... ja, und wenn solche Erschütterungen in dein Leben hineinkommen und eine Familie, die auseinanderbricht, ist mit, also war für mich bei all den Erschütterungen, die ich euch erzählt habe, mit die größte und die schlimmste Erschütterung. Eine Familie, die auseinanderbricht, das war so das Allerschwierigste. Und die Frage ist doch dann, Gott, wo bist du denn eigentlich? Wieso passiert das denn? Wie, es war doch erst anders. Wie kann das dann jetzt plötzlich sein? Das geht doch gar nicht. Und dieses Hadern und diese Traurigkeit und dieses Weinen und in all dem doch zu wissen, Gott ist gut. In allem, egal was jetzt um dich herum passiert, zu wissen, Gott ist gut. Parallel dazu hatte ich in den letzten 2, 3 Jahren eine geschäftliche Entscheidung getroffen für eine Umstrukturierung, die nicht gut war, die ziemlich fatal gelaufen ist. Das musste ich dann auch noch ausbaden. Aber ich hatte Jesus an meiner Seite. Und ich hatte Freunde, gute Freunde an meiner Seite. Und die Frage ist, ich weiß nicht, was dein Umstand jetzt gerade ist. Sind es die Finanzen? Ist es Krankheit? Ist es Beziehungsschwierigkeiten? Was immer es jetzt auch ist, was dich gerade bedrücken mag. Auf welchen Felsen hast du gebaut? Das kam heute Morgen auch schon im Lobpreis. Was ist der Felsen, auf dem du stehst? Wirst du bitter? Oder wirst du hart? Oder bist du enttäuscht und sagst, Mensch, auch von Menschen? Menschen sind auch nur Umstände in deinem Leben. Auf wen schaust du in dem Moment? Meine größten Sünden waren, wo ich immer drauf achten muss, das war Stolz. Scham, sich so ein gewisses inneres Schamgefühl, sich zu schämen. Da steckt auch Stolz dahinter. Ich will nicht, dass andere sehen, wie ich wirklich bin. Ganz tief in der Wurzel. Menschenfurcht, dass ich ansehen wollte, oder auch Angst und auch Kontrolle. Und ich habe etwas, ja, irgendwo mal gesehen und das will ich euch jetzt mal aufmalen. Das hat mir so ein Stück die Augen geöffnet. Also wenn hier Vater Gott ist und hier sind, nee, die male ich in einer anderen Farbe. So, und hier sind die Eltern oder Autoritätspersonen, wer auch immer. Und hier bist du. Und das läuft hier so ein Stück, wie es der Durcheinanderbringer halt jetzt so tut. Dann ist es so, dass das Kind ja jetzt im Moment Orientierung verliert und ja gar nicht so richtig weiß, wohin gehe ich, was mache ich jetzt. Und weil es vor allen Dingen überleben will, macht das Kind oft Folgendes. Es stellt sich auf diese Stelle, macht sich als kleine Sonne, als kleiner Gott und glaubt jetzt, dass es stellt sich über die Eltern auf eine Position, die ihm überhaupt gar nicht zusteht. Es stellt sich über die Eltern aus der Not heraus und versucht jetzt aus dieser Position heraus hier zu steuern. Das heißt, immer zu gucken, wie geht's denen, was muss ich jetzt im nächsten Moment machen, dass die Person das oder das macht. Ich sage einfach, es entsteht in dem Moment, entsteht oft ein manipulatives Verhalten, was wir Menschen manchmal haben, wo wir glauben, wir könnten mit unserem Verhalten die Welt steuern. Wo wir glauben, wir könnten aus dieser Position heraus wirklich etwas unternehmen und das ist natürlich Kontrolle. Und ich habe euch eben erzählt von dem Punkt, wo ich mich größer oder kleiner fühle. Wenn ich mich größer fühle, stelle ich mich immer über jemanden. weil ich glaube, ich weiß es besser als der und ich könnte jetzt wissen, was mit der Person ist. So, das heißt, ich begebe mich in eine Position hinein und das Kind trifft schon relativ früh in dem Moment auch eine Entscheidung, wo es tatsächlich sein will. Bei mir war es ganz oft so, dass ich mich an dem Punkt gestellt habe und dass ich mich oft schuldig gefühlt habe an allem, was passiert ist. Schuldig, dass ich überhaupt gelebt habe, schuld, dass ich da war, schuld, dass ich eine Belastung war, schuld an allem Möglichen. In dem Moment, wo ich mich schuldig fühle, sind die anderen doch immer noch ganz prima und ich kann einigermaßen leben mit einem Bild von meinen Eltern, was so halt auch nicht war. Und in dem Moment, wo ich mich schuldig fühle, habe ich auch kein Recht, mein Recht zu fordern oder auch Konflikte einzugehen, weil ich dann auch oft Angst habe. Also auch selbst übergroßes Schuldgefühl kann auch unter Umständen mit Kontrolle sein, weil ich dadurch auch, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt nachvollziehen könnt, weil ich damit auch etwas im Griff halte. Zumindest gehe ich keine Konflikte mehr ein, weil ich bin ja an allem schuld. Auch das konnte ich so ein Stück sehen. Und der Hintergrund ist natürlich auch, dass der Teufel uns auch ein Stück diesen Stolz, ich habe alles im Griff, ich mache, wie ich will, ich denke alles, dass es einfach auch so ein Stück weit eine Grundlage in unserem Herzen ist. Und wenn ich das weiß, dann kann ich Buße dafür tun, und Gott kann alle Dinge neu machen in der Zeit, wo er halt ist. Ja, und mein Leben ist selbst gemacht. Also ich habe mein Leben so gemacht, wie es jetzt heute ist. Das klingt jetzt vielleicht auch stolz, aber Gott hat mir Entscheidungsmöglichkeiten gegeben. Ich habe entschieden und Dinge sind dann so gekommen, wie sie kommen. Also die Frucht, die ich eingefahren habe in meinem Leben, die habe ich irgendwann mal gesät. Möglicherweise kannst du das für dein Leben auch sehen. Und in Galater 6, Vers 7, da heißt es, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Und wer auf sein Fleisch sät, der wird von dem Fleisch das Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird von dem Geist das ewige Leben ernten. Und Gott hat sich auch in meinem Leben nicht spotten lassen. Was du sähnst, wirst du ernten. Aber jetzt habe ich ja die Möglichkeit. Ich habe am Anfang gesagt, ich kann entscheiden. Meine Niederlagen waren dann am Ende gute Möglichkeiten, meine wahre Größe zu erkennen. Zu erkennen, wie groß ich wirklich bin oder wie klein ich wirklich bin und wie bedürftig ich bin und dass auch ich brauche. Dass es gar nicht wahr ist, dass ich alles kann, sondern vielmehr, dass auch ich bedürftig bin und brauche. Und sie waren Gelegenheiten, seine Größe zu erkennen, meine Niederlagen. Bei Enttäuschungen kannst du dich entscheiden, bitter oder besser zu sein oder auch zu vergeben, da wo Vergebung notwendig ist. Und du kannst die Enttäuschungen auch als willkommene Gelegenheit nehmen zu wachsen. In Johannes 16, Vers 33 heißt es, und das waren die letzten Worte vor Jesu Gefangennahme. Und diese letzten Worte haben ja oft eine ganz große Bedeutung. Und da sagt er, in der Welt habt ihr Angst. Die Angst ist immer irgendwie da. Ich kann mich immer entscheiden, sie zu nehmen oder nicht. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und Gott hat alles und viel für mich getan. Er hat mich versöhnt mit allem, was gerade in meinem Leben ist oder war. Ich bin völlig versöhnt mit dem, wie es jetzt ist. Er hat meine Traurigkeit in Freude verwandelt. Und er hat auch meine kleine Welt überwunden. Also Gott hat es überwunden. Und durch all die schlimmen Erfahrungen weiß ich, dass ich nicht wirklich etwas weiß. Vielleicht geht dir das genauso. Also diese ganzen Stände, die ich euch hier aufgemalt habe, da denke ich jetzt, sie wären so groß oder ich denke, das wäre so wichtig oder ich denke, dies oder jenes wäre wichtig. Aber ich weiß heute, dass ich nicht wirklich was weiß. Und in 1. Korinther 13, da heißt es, dass alles nur Stückwerk ist. Und dass wir immer nur so stückweise was erkennen und dass wir einfach täglich leben und dankbar sein sollen. So, und meine Frage an dich ist, willst du deinen Umständen, was jetzt gerade möglicherweise auch sein kann oder Umstände, die noch kommen, wirklich so viel Bedeutung geben? Willst du denen wirklich so viel Bedeutung geben? Also ich bin jetzt in der Zusammenfassung. Und ich habe mir hier eine wichtige Frage gestellt, die ich mir heute auch immer noch stelle, wenn etwas scheinbar so ganz groß wird und so schwierig wird und ich denke, ich schaffe das nicht oder was auch immer, dann stelle ich mir eine Frage und die Frage sage ich dir jetzt auch, vielleicht magst du die Frage dann in dem Moment auch mal anwenden. Diese Frage heißt, ist es wirklich wahr? Ist das, was ich gerade jetzt denke, ist das wirklich wahr? Vielleicht merkst du dir das mal, wenn du magst, kann dir das sicher auch helfen. Also mir hat diese Frage sehr geholfen. Ist es wirklich wahr? Und möglicherweise sind die Umstände in deinem Leben gerade krass. Aber stell dir mal die Frage, ist das, was ich jetzt befürchte, ist das wirklich wahr? Beziehungsweise, welche Lösungen habe ich denn, anders zu reagieren oder auch anders zu denken? Gott hat mein ganzes Leben neu gemacht. Mein ganzer Dank gebührt nur ihm. Und ich habe viele Umstände in meinem Leben erlebt. Ich habe 4 Schwangerschaften, 4 wunderbare Söhne. Ich habe Schönheit und Bewunderung erlebt, herausragende berufliche Erfolge. Urlaube erlebt und Momente, wo Gott für mich keine Rolle gespielt hat. Ich habe aber auch Geldnot erlebt und auch Geschäftskrisen und auch viele Niederlagen. Ich habe Ehekrisen erlebt, ich habe Scheidung erlebt, gute und schlechte Zeiten. Ich habe Persönlichkeitsseminare, was weiß ich, im esoterischen Bereich ganz viel gemacht und auch viele Therapien, um irgendwann heil und gerettet zu werden. Ich hatte einen großen Aufstieg und ich hatte einen großen Fall. Ich hatte Freundschaften und Trennungen. Und alles, was ich erlebt habe, waren nur Umstände. Nicht mehr und nicht weniger. Gib Jesus die Bedeutung, die er wirklich hat. Weil was hat wirklich Bedeutung? Heute nach 56 Jahren in dieser Welt kann ich wirklich sagen, Jesus ist der einzige Weg, die Wahrheit und das Leben. Und alles, was mich von ihm wegbringt, ist eine nicht akzeptable Realität. Und das hat mir auch geholfen. Dieser Gedanke hat vor Anfang des Jahres, habe ich den mal von irgendeinem Trainer gehört und der hat mir auch sehr gut gefallen. Was du jetzt denkst, die Angst, alles, was du jetzt erlebst, du kannst dir sagen, das, was ich gerade erlebe, ist eine nicht akzeptable Realität, was ich gerade denke. Es ist nicht akzeptabel, ich akzeptiere es nicht, weil Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und sonst nichts. Und Punkt. Alle Versuche, meinem Leben selbst etwas abzugewinnen, sind gescheitert. Und Jesus hat gesagt, siehe, ich mache alle Dinge neu. Und lass Jesus ganz neu die Liebe deines Lebens sein und kehre zu deiner ersten Liebe zurück, wenn sie nicht mehr so stark ist, wie sie vielleicht mal war. Und bleib einfach noch fester an ihm dran, weil am Weinstock lernen wir, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und ich habe jetzt noch mal zum Ende eine Bibelstelle für euch, Jeremia 17, Vers 7. Gesegnet aber ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Zuversicht der Herr geworden ist. Denn er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und seine Wurzeln am Bach ausstreckt. Der die Hitze nicht fürchtet, wenn sie kommt, sondern seiner Blätter bleiben grün. Auch in einem dürren Jahr braucht er sich nicht zu sorgen und er hört nicht auf, Frucht zu bringen. Amen. Ja. Und gerade diese Jahre mit meinem Mann, Sie haben mir meine Söhne geschenkt, den Manuel und auch den Julian. Letztlich ist mein Mann sogar verantwortlich dafür gewesen, dass der Andreas und auch der Christian sich bekehrt haben. Welch ein Geschenk! Und wie viel habe ich auch in diesen Jahren lernen dürfen und wie viel Gutes ist auch daraus gewachsen. Wenn du es aus der Perspektive siehst, der Dankbarkeit. Ja, und in dem Zusammenhang, ja, frage ich dich jetzt, Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch ihn. Er ist der einzige Weg tatsächlich. Es gibt keinen anderen. Ich habe viele andere Wege versucht. 12 Jahre Esoterik, könnt ihr mir glauben. Da gibt es viele Wege. Und es gibt keinen anderen Weg als Jesus Christus selbst. Und wenn du heute hier zum ersten Mal im Gottesdienst bist und du hast noch nie von Jesus gehört, ich weiß gar nicht, ob jemand da ist, der zum ersten Mal da ist, noch nie von Jesus gehört, oder du hast auch Jesus, du warst schon öfter hier und du hast diesem Gott auch dein Leben noch nicht gegeben, dann lade ich dich jetzt ein, weil es ist nur eine einzige Entscheidung, die auch ich 1999 getroffen habe. Jesus, jetzt von jetzt an gehöre ich dir. So, und ich bitte euch jetzt, steht doch mal alle auf. Wir beten jetzt gemeinsam ein Gebet der Übergabe. Ja, wo ihr wirklich Jesus nochmal euer Herz geben könnt oder auch wiedergeben könnt, ja, oder auch zum ersten Mal geben könnt. Herr Jesus, ich habe gesündigt und es tut mir von Herzen leid. Und ich habe heute gehört, dass du der Weg, die Wahrheit und das Leben bist. Und ich bitte dich, komm du auch jetzt in mein Leben und mach mein Leben ganz neu. Herr Jesus, von jetzt an gehöre ich dir. So, und jetzt lasst mal die Augen geschlossen. Und ist irgendjemand heute hier, der dieses Gebet zum allerersten Mal gebetet hat? Dann streck einfach mal deine Hand hoch, der dieses Gebet zum ersten Mal gebetet hat. Ja, ich sehe niemand. Ich glaube, dass ihr ja dieses Gebet alle schon mal gebetet hattet. Okay, jetzt bleibt aber gerade noch mal stehen, weil ich lade jetzt auch noch mal ein zum Gebet. Bitte auch noch mal so und ja den einen oder anderen Zellleiter, vielleicht die Angelika hier vorne, die Eva, wen denn noch, Maria. Gerade mal ihr drei hier vorne zum Gebet, weil ich lade auch euch andere jetzt ein zum Gebet. Und während diesem Gebetsaufruf will ich euch jetzt nochmal zwei Lieder vorspielen. Lieder, die mir in den letzten 2-3 Jahren immer dann, wenn die Umstände scheinbar so groß wie der vor mir standen, die mir extrem geholfen haben. Und diese Lieder, die lasse ich euch jetzt auch vorspielen währenddem. Und ihr könnt jetzt auch kommen zum Gebet. Und ihr könnt jetzt auch kommen, wenn eure Umstände gerade groß sind, was immer jetzt auch sein macht. Wenn du Sorgen ablegen willst, wenn du zum Beispiel auch Jesus neu vertrauen willst, auch wenn das mit meiner Ehe jetzt nicht geklappt hat, weiß ich trotzdem, dass Gott die Ehe will, 100%, dass die Ehe das Wichtigste ist. Und vielleicht willst du auch einen Segen für deine Ehe, weil ich glaube, dass die Ehe das Wertvollste ist, was wir mit auf dieser Erde als allererste göttliche Beziehung halt haben. Und ja, ich bitte euch einfach so hier vorne hin, vielleicht Siegfried dich noch, dass ihr euch jetzt mal hier hinstellt zum Beten. Und jetzt lassen wir das Lied laufen. Und während diese zwei Lieder laufen, bieten wir dann jetzt auf jeden Fall Gebet an.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden Sie erstaunen. Plötzlich sind Sie nie mehr allein. Jesus Christus hat Ihnen versprochen, immer und überall bei Ihnen zu sein. Er ist von dann ab Ihr Helfer. Er hört Ihnen zu, er tröstet Sie und er hilft Ihnen aus jeder Krise Ihres Lebens. Außerdem haben Sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben Sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben Sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden Sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.